Wenn ich ab und zu die WhatsApp-Statusnachrichten anschaue, sehe ich, wie sehr viele Leute in den Bergen unterwegs sind. Die einen besuchen einfach einen Hausberg, der ist schnell und sicher und ohne böse Überraschungen zu erklimmen. Da kennt man ab und zu einen Bantiger oder den Güschen. Und dann gibt es andere Berge, wo nicht mit so einem herzigen, gelben Wanderschild. Oh, jetzt muss ich wieder abstellen und wieder anlassen. Wo nicht mit einem herzigen, gelben Wanderschild markiert sind, sondern mit so einem blauen oder mit einem blau-weißen. Und die unterscheiden sich ziemlich von einem bantigen Parkplatzweg zum bantigen Turm. Ich würde gerne mal so einen 4000er besteigen. Und das ist schon mal gut, dass man mal von einem Bantiger ist. Und die Anstrengung und die Gefahr ist schon ein bisschen einiges grösser. Dazu kommt, dass so ein Bergführer in solchem Gelände dann vielleicht auch nicht ein Luxus ist. Er kennt den Weg, er kennt die Gefahren. Und wenn es gut läuft, kommen oben alle heil an. Und ja, dort oben ist auch die Aussicht ein bisschen anders als die vom Bantiger. Ist ein bisschen eindrücklicher. Der Atem bleibt vielleicht einem weg. Das Staunen breitet sich froh und bei sich aus und man ist wie froh, dass man das Wagnis endlich auf sich genommen hat. Der Predigtext, den wir heute anschauen, ist eher so ein Besteigen von einem 4000er als ein Bantiger. Er ist ein bisschen steil, er ist da und dort herausfordernd und es gibt dort und da auch eine Gefahr abzurutschen. Aber wenn wir dann da oben sind, haben wir alle Grund zum Staunen. Und ich sage jetzt mal, der 4000er Bibeltext, den ich da mitgenommen habe, ist nicht zufällig ausgesucht. Er kommt hier aus unserer Predigtwunschbox. Also ich habe es nicht selber ausgewählt. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du sagst, boah, ich habe auch so einen Bibelvers, den ich nicht verstehe, wo ich staune oder wo mich irritiert, wo ich Sachen mühsam finde oder ich das Gefühl habe, das ist so ausgeliert, es gibt doch sicher etwas Schönes als das, was ich gerne wieder höre, dann nimmst du das Schrift, Papierli, hängst rein und am besten will ich noch den Namen draufschreiben, dann wissen wir nämlich auch, bei wem wir uns melden müssen, weil du hast dir ja Gedanken gemacht, dass der dort hineingeht. So, und so einen Bibeltext habe ich jetzt gezogen und um den geht es auch heute. Und der Text steht in Jesaja 48. Ich ordne kurz ein, um zu verstehen, wo wir uns in dem Jesaja 48 überhaupt befinden. Der Jesaja redet in einer Zeit, wo Gottes Volk im Exil ist. Weit weg von den Heimen. Entmutigt und ehrlich gesagt auch selber die Schuld. Und genau in diese Situation hinein sagt Gott etwas, das eben überrascht. Springen wir einige Jahrhunderte früher zu Jesus. Auch dort redet wieder eine zentrale Person zu Gottes geliebtem Volk. Die Jünger haben Jesus nicht nur gehört, sie sind ihm nachgelaufen. Sie haben bei ihm gelebt, von ihm gelernt und sich auch von ihm verändern lassen. Und genau diese Frage stellt sich auch heute, wie damals und wieder heute. Bin ich jemand, der Gottes Geschichte einfach gehört? Oder bin ich jemand, der bei ihm in die Lehre geht und ein Teil von seiner Geschichte wird? Der Text wird nicht nur gehört, sondern erlebt werden. Und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt aus Jesaja 48, wo es darum heute geht. Und ich lese ein grösseres Stück, den Teil, wo die Menschen damals im Exil gehört haben. So. Wir hören Gottes Wort aus Jesaja 48, Vers 1 bis 11. Hört her, die ihr aus der Nachkommenschaft Jakobs seid, den Namen Israel tragt und zum Stamm Juda gehört. Ihr schwört beim Namen des Herrn und beruft euch auf den Gott Israels. Seid dabei, aber nicht offen und ehrlich. Sie nennen sich nach der heiligen Stadt und stützen sich auf Gott Israels, dessen Name Herr, der Allmächtige ist. Ich kündigte schon Dinge an, die früher passierten. Sie kamen aus meinem Mund und ich ließ sie hören. Durch mein plötzliches Handeln traten sie ein. Ich weiß, wie unbeugsam du bist. Dein Nacken ist wie Eisen, deine Stirn hart wie Erz. Deshalb habe ich es dich lange im Voraus wissen lassen und ließ es dich hören, bevor es eintraf, damit du nicht sagen konntest: Das ist ein Werk meiner Götzen. Mein hölzernes Bild und mein Gott aus Metall haben es befohlen. Du hast es gehört und nun sieh es dir an. Willst du es nicht zugeben? Ab jetzt sage ich dir etwas Neues, etwas, das dir bisher verborgen war und das du nicht kanntest. Es wurde gerade erst erschaffen, nicht schon von langer Zeit. Du hast bis heute nichts davon gehört, damit du nicht sagen kannst: Das wusste ich schon. Du hast davon nichts gehört und gewusst, dein Ohr war auch nicht offen dafür, denn mir war bewusst, dass du treulos bist. Von Mutterleib an sagt man dir nach, dass du abtrünnig bist. Und jetzt kommen die Verse von der Predigtwunschbox. Doch um meines Namens willen werde ich meinen Zorn zügeln, um mich um meiner Ehre willen zurückhalten und dich nicht ganz vernichten. Ich habe dich geläutert, nicht so wie Silber geläutert wird, sondern im Glutofen des Leidens. Um meines Willens werde ich es tun, allein um meinetwillen, damit mein Name nicht entweiht wird. Ich überlasse meine Ehre keinem anderen. Da ist mal zuallererst die schonungslose Diagnose. Unbeugsam, hart wie Eisen, abtrünnig von Geburt an. Kein Wort von Beschönigung und dann mit dieser schonungslosen Wahrheit kommt der Umschwung aus dem Vers 9. Doch um meines Namens willen werde ich meinen Zorn zügeln und mich um meiner Ehre willen zurückhalten und dich nicht ganz vernichten. Genau an dem Bruch zwischen dem, was Israel ist, und dem, was Gott trotzdem tut, wenn wir jetzt tief vergraben. Und hier fällt jetzt unsere Reise auf unseren 4000er an. Bevor wir die drei Verse, 9, 10 und Vers 11 einsteigen, lohnt sich ein kurzer Blick auch zurück, sonst wirkt der Text wie befremdlich. In Jesaja 48, eben die ersten Verse 1 bis 8, beschreibt Gott sein Volk mit einem auffälligen Widerspruch. Sie nennen sich nach der heiligen Stadt. Sie berufen sich auf Gott, aber sie sind nicht offen und ehrlich, Vers 1. Sie haben die religiösen Formen gekannt, aber ihr Herz war nicht wirklich bei ihm. So wie Religion ohne Nachfolge, so würde man es vielleicht sagen. Oder man kann sagen, es sind christliche Zuschauer, wenn wir es heute übersetzen wollen, statt Lehrlinge von Jesus. Und das steht nicht isoliert da. In den Kapiteln 40 bis 47, also ein paar Seiten ganz vorher, führt Gott einen regelrechten Gerichtsprozess gegen die Götzen von Babylon. Immer wieder fragt Gott, Jahwe, könnt ihr Zukunft ansagen? Könnt ihr erretten? Und immer wieder während diesen 7 Kapiteln vorher ist die Antwort, nein, nur Jahwe, Gott kann das. Und daraus folgt so die Erkenntnis, wenn Gott allein gerettet, hat die Rettung auch ein Ziel, das über sein Volk drüber geht. Damals sollte die Nähe zur heiligen Stadt die Nähe zu Jahwe beinhalten. Gott selber ist zuerst durch die Stiftshütte und später durch den Tempel in sein Volk hineingekommen, zumindest unter ihnen. Er hat unter ihnen leben wollen, er hat ihnen wollen näher sein. Und das Ziel von Gott damals und dort ist, die Linie, einfach, das ist immer noch das gleiche Ziel, und die Linie zieht sich durch, bis zu Jesus. Wo er die Jünger beruft, heißt es in Markus 3,14, dass sie bei ihm sein sollten. Gott will bei seinem Volk sein. Sein gesandter Sohn Jesus hat einfach bei den Leuten sein. Er hat sie gerufen zu sich, dass sie bei ihm sein sollten. Und erst dann in einem zweiten, dritten, vierten Schritt kommt der Auftrag. Aber als erstes soll sie bei ihm sein und sie zu erkennen, und ihn zu erkennen. Und das bringt uns mal einfach mal eine Grundsatzfrage, um uns mal orientieren, wo stehe ich selber? Stehe ich näher beim Vers 1? So näher von seinem Namen? So Allah, ich bin Christ, ich gehe in die Kirche, aber vielleicht weit weg vom Herzen von Gott? Oder stehst du mehr in dem Punkt, wo du sagst, ich möchte ein Jünger sein, ich lasse mich rufen. Ich sehe Jesus als mein Meister, mein Rabbi, mein Lehrer und ich möchte von ihm lernen. Und ich bin mit ihm in einer Lebensschule und ich möchte drinnen bleiben. Und jetzt kommen wir zum Vers 9. Doch um meines Namens willen werde ich meinen Zorn zügeln, um mich um meiner Ehre willen zurückhalten und dich nicht ganz vernichten. Die Übersetzung vom Neuen Leben, die ich daraus lese, trifft hier etwas ganz Konkretes. Nicht einfach, ich bin geduldig, sondern ich werde meinen Zorn zügeln. Das ist kein Gott, der gar keinen Zorn hat. Zorn ist da, er ist berechtigt, er ist sogar spürbar. Die Israeliten sind zwar nahe an der heiligen Stadt gewesen, haben aber viele Götter dient. Und in dem Text geht es gar nicht so um die bösen anderen Heiden, um die Leute, die sowieso weit weg von Gott unterwegs sind, sondern es geht um sein geliebtes Volk. Nachkommen von Abraham. Die Götze sind Sachen oder sind Themen, wo Gott den Platz strittig macht. Womit verbringst du am meisten Zeit? Für was gehst du ohne Denken gern Geld aus? Über was denkst du Tag und Nacht nach? Das hilft uns vielleicht so zu verstehen, wo wir vielleicht Götze haben im Raum oder auch nicht. Wo Gott vielleicht im Zentrum auch steht. Bei den Israeliten sind die Götzen der Ursprung vom Zorn von Gott. Er hasst sie, weil sie ihm den Platz strittig machen. Wenn man das Verhalten vom Volk anschaut, versteht man vielleicht, warum Gott so zornig war. Eigentlich wäre es gerecht gewesen, das Volk zu vernichten. So oft hat Gott sein Volk durchgedreht, hat es verschont, hat zu ihm geredet, ist auf ihre Bitten eingegangen und sie haben sich immer wieder abgewendet. Jetzt sind wir in einer steilen Passage auf dem Lauf auf den 4000er. Wäre es also auch verständlich, dass Gott über uns zornig ist? Wenn wir uns zugunsten von anderen Sachen von ihm abwenden. Wir sind auf so einem alpinen Wanderweg und ich hoffe fest, dass die noch ganz fest mit mir auf dem Weg sind. Ich könnte mich schon freuen auf die schöne Aussicht. Aber wir sind hier an einem interessanten Punkt. Gott rett, aber ich werde meinen Zorn zügeln. Das ist schon mal einfach mal eine gute Nachricht. Stellt euch das Bild von einem Reiter vor, der so auf dem Ross oben hockt, der so richtig durchdreht und mit aller Kraft den Gaul so zu sich zieht, die Zügel fast reißt und das so richtig einfach unter Kontrolle hat. Das ist kein Bild von Schwäche, sondern von enormer, bewusster Selbstbeherrschung. Auch wenn Gott alle Grund hat, seinen Zorn freien Lauf zu lassen, zügelt er seinen Zorn. Zieht das Ross zu sich, er zügelt es, damit es nicht durchbrennt, wieder zurückkommt. Und der angestaute Zorn, den er seit der Abwendung der Menschen ihm gegenüber zügelt, hat er voller Wucht über den ausgeladen, verflucht am Kreuz von Golgatha hängt. Dort hat sich alle Wut entladen. Dort hat er aufgehört, seinen Zorn zu zügeln und hat es freigegeben. Und aus dem Grund hat Jesus geschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bei uns zögelt Gott seinen Zorn. Und die Selbstbeherrschung hängt an zwei Sachen fest. Erstens um Gottes Namens willen und zweitens um Gottes Ehre willen. Nicht, weil Israel besser geworden wäre. Gott zügelt seinen Zorn, weil es aus seinem Sein heraus entspringt. Das bedeutet, die Zurückhaltung ist von Anfang an nie an unsere Leistung geknüpft. Und unser Versagen verändert nichts an seinem Umgang mit dem Zorn. Unmittelbar davor, im Vers 8, lesen wir: Mir war bewusst, dass du treulos bist. Von Mutterleib an sagt man dir nach, dass du abtrünnig bist. Das sind harte Worte. Das heisst, Gott hat das alles schon vorher gewusst. Unsere Untreue hat ihn gar nicht überrascht. Er hat trotzdem entschieden, geduldig zu sein. Nicht, weil er überrumpelt worden ist, sondern weil er das von Anfang an so geplant hat. Er hat sich entschieden, um meines Namens willen, um Gottes Ehre willen, um seine Ehre willen, ich zügle meinen Zorn. Und das wirft die Frage auf, wo in meinem Leben erlebe ich gerade den zügelnden Zorn von Gott, seine bewusste Zurückhaltung, obwohl ich es gar nicht verdient habe. Oder vielleicht ein bisschen einfacher formuliert: Wo hätte Gott Grund, auf mich zornig zu sein? Mich spricht das persönlich an. Ich habe mich in den Vorbereitungen mir die Frage gestellt: Zögle ich meinen eigenen Zorn gegenüber anderen aus einem ähnlichen Grund? Nicht, weil es der andere verdient hat, dass ich jetzt nicht zornig bin. Manchmal provoziert es. Sondern weil es einfach Gottes Charakter entspricht und ich möchte mehr und mehr ähnlich werden wie er. Und hier muss ich mir an den Nase nehmen, weil das mit den Kindern zu Hause manchmal gar nicht so einfach ist. Wenn ich mir bewusst werde, wo Gott sein Zorn mir gegenüber zügelt, dann ist meine Hoffnung die, dass ich auch meinen Zorn gegenüber zum Beispiel meinen Kindern auch zügle. Wir kommen zum Vers 10. Ich habe dich geläutert, nicht so wie Silber geläutert wird, sondern im Glutofen des Leidens. Nicht so wie Silber geläutert wird. Ein Satz, den man am Anfang an vielleicht leicht könnte überspringen, aber was ziemlich in sich hat. Beim Silberschmelzen steigt die Schlacke, also das Metallabfall, das Unreine, das in dem Silber innen ist, steigt auf an die Oberfläche und wird dann vollständig abgeschöpft. Das ist ein Prozess, der immer wieder geht. Man geht dann so mit einem Stab in das heiße Flüssige rein und man reißt immer wieder die Schlacke ab. Und bis dann, man hört dann auf, wenn man merkt, jetzt ist keine Schlacke mehr drin. Ich kann x-mal reingehen und es ist aber alles sauber. Und dann bleibt fehlerloses, edles Metall übrig. Genau das, sagt Gott, ist bei euch nicht geschehen. Israel ist nicht rein. Es ist nicht fehlerlos. Es ist nicht fertig aus dem Glutofen rausgekommen. Und das ist so ein erwartetes, vielleicht auch tönt, eine der trostreichsten Aussagen im ganzen Text. Vergleichen wir uns jetzt auf dieser 4000er Bergbesteigung, ist das ein wunderschöner Zwischenhalt. Das Bild vom Silberschmelzen bedeutet, Gott wartet nicht, bis wir vollständig gelütert sind, um mit uns weiterzugehen. Er schafft mit echten, unfertigen Menschen, die mitten in einem Prozess sind. Wäre das die Bedingung für Gottes weiteres Handeln, vollkommen rein zu sein, beim Gold redet man von 24 Karat, gäbe es für niemanden von uns Hoffnung. Wir kommen alle unfertig aus dem Glutofen von unserem Leben. Immer wieder steigt neue Schlacke, neue Unreinheiten von unserem Leben an unsere Lebensoberfläche. Und dann da innen etwas Bemerkenswertes. Das Bild vom Ofen, für das Leiden von seinem Volk verwendet Gott nicht nur zum ersten Mal. Genau das Bild vom eisernen Ofen beschreibt in 5. Mose 24 die Sklaverei in Ägypten. Schon Jahrhundert vorher. Gott greift also ganz bewusst auf ein Bild zurück, das er schon mal gebraucht hat. Ein Bild, das sein Volk schon kennt hat. Es zeigt, es ist kein sinnloses, zufälliges Leiden. Es ist ein Teil der Handschrift von Gott in der Geschichte von seinem Volk. Immer mit der gleichen Absicht, damit seine geliebten Menschen geformt werden und nicht vernichtet. Ich weiss, wir wünschen uns immer, dass es schön, rund und ohne Ofen ging. Wir wünschen uns, dass alles rosarot sein, dass wir glücklich sterben bis ans Schluss. Und das ist alles schön. Aber die Erfahrung zeigt, wenn man den Blick zurückschaut aufs Volk, aber auf unser Leben, merken wir vielleicht, dass die schwierigen Momente, die wir erlebt haben, wenn man nachher drüber steht, wenn man so die Ofenphase hatte, hat man gemerkt, das tut so richtig weh. Ist man gestärkt daraus raus? Hat einen neuen Aspekt vielleicht von Gott kennengelernt? Es schenkt eine gewisse Tiefe, die wir vorher gar nicht hatten. Schlacken ist vielleicht rausgenommen worden von Gott. Und vielleicht, wir sind wieder an einem Steilhang, wo vielleicht wieder ein bisschen abstürzen könnten, aber vielleicht ist es auch gut, ab und zu mal so einen Ofen zu spüren in unserem Leben und zu sehen, es kommt etwas Gutes daraus raus. Ich möchte es nicht, aber Gott ist hier und nimmt die Schlacke raus. Ich darf etwas Neues von ihm kennenlernen. Der Text sagt vielleicht auch auf die Frage, erwarte ich von mir oder von anderen, dass wir erst jetzt fertig gelitert sein müssen, bevor wir von Gott verbraucht werden? Sagt der Text nein. Manchmal haben wir doch das Gefühl, auch zum das machen, zum jenes machen, jede Verantwortung übernehmen, muss ich doch noch viel reiner sein, noch viel besser, noch viel mehr mit Gott unterwegs. Es gibt ein gewisses Level, das ich erreichen muss. Erst dann kann ich vielleicht, komme jetzt in den Sinn, Verantwortung übernehmen im Kontext der Gemeinde. Und Gott sagt ihnen, nein, du musst nicht fertig gelütert sein. Du musst nicht 24 Karat Gold sein. Aber bereit sein, mit mir in den Prozess zu gehen. Zumindest in dem Glutofen, auch unfertig, mit sichtbaren und mit unsichtbaren Schlacken, darfst du trotzdem ein Teil von seiner Geschichte sein. Du musst nicht irgendeinen hohen Reinheitsgrad haben, damit dich Gott annehmen möchte oder dich überhaupt einsetzen in seinem Reich. Es braucht einfach deine Bereitschaft, ihm zu begegnen. Primär bei unserem Bild von der Bergwanderung. Im Volk Israel bleibt so vieles Unschönes vorhanden. Aber genau das ist die gute Nachricht. Gott erwartet nicht, dass alles aufgearbeitet muss sein, bevor wir weitergehen. Er nimmt uns an die Hand und will mit uns weiterlaufen auf dem Weg, weiter zu dem Bild auf dem Schneefeld, bis wir bei 4000 Meter ankommen und die schöne Sicht dürfen haben. Wir kommen zum Vers 11. Geht weiter. Um meinetwillen werde ich es tun. Allein um meinetwillen, damit mein Name nicht entweiht wird. Ich überlasse meine Ehre keinem anderen. Machen wir ein Gedankenexperiment mit mir. Was, wenn der Vers stattdessen sagen würde, um deinetwillen werde ich es tun, weil du es dir verdient hast? Das klingt vielleicht am Anfang ein bisschen schmeichelhaft. Du denkst, es wäre aber die Wahrheit wäre aber eine beängstigende Version. Weil dann würde meine Rettung und meine Fähigkeit und Möglichkeit vor Gott angenommen sein, mit dem darf ich vorwärts gehen, an meiner Beständigkeit hängen. Und wie wir es gerade gelesen haben im Vers 1 bis 8, sehen wir, wie zuverlässig die Beständigkeit ist. Nämlich gar nicht. Und gerade weil hier allein um meinetwillen steht, ist meine Rettung sicher. Sie hängt nämlich an jemandem, der nicht versagen kann. Ist das nicht eine super Nachricht? Ist uns bewusst, was das bedeutet? Das ist das Evangelium. Das ist ein Teil vom Evangelium. Du bist nicht dank deiner Taten oder deinen Gedanken gerettet, auch nicht dank einem Bekehrungsgebet oder einem übereifrigen Einsatz im Reich Gottes, sondern alleine um Gottes Willen. Du hast nichts dazu beigetragen. Zum Glück auch. Wenn das nicht ein Ausdruck von Gnade ist, dann kommen wir gar nicht darauf zurück. Damit mein Name nicht entweiht wird, ist eine Aussage über die ganze Bühne der Weltgeschichte. Wäre jetzt Israel im Exil zugrunde gegangen, hätten alle Völker drumherum gesagt, schaut her, ihr Gott hat sie nicht retten können. Unsere Götter sind stärker. Und die eine kleine, untreue Volksgruppe im Exil ist ein Schauplatz für einen Streit, der weit über das ganze Volk hinausgeht. Nämlich auf der Weltbühne wird jetzt gerade geklärt, wer Gott ist. Kapitel 40 bis 47 ist dauernd schon der Kampf. Und hier wird jetzt geklärt, wer ist Gott. Und das ist ein Blick in die tiefsten Motive von Gott selber. Warum er so gnädig mit uns umgeht. Und genau das gilt für uns heute. Deine Geschichte, deine ganz persönliche, vielleicht unscheinbare Errettung, deine Erfahrungen mit dem zügelten Zorn, dein Glutofen, ist kein Nebenschauplatz. Es ist ein Teil von dieser gleichen grossen Bühne, dem gleichen Schauplatz, wo seit Jahrhunderten ein Schauplatz ist. Wenn du erzählst, was Gott da hat, bist du nicht einfach nett und persönlich. Du bringst ein weiteres Beweisstück dafür, wer Gott ist. Und weil er trotzdem mit dir vorwärts geht und dank deinem Unvermögen weiter gnädig ist und seinen Zorn zügelt, unterstreichst du nichts anderes als das, was er seit Anbeginn der Zeit macht. Wenn du Gottes liebevolles Eingreifen trotz deinem Fehlverhalten erfährst, dann weißt du warum. Auf der Weltbühne zeigt Gott der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich bin Jahwe, Gott über allem. Ich zügle meinen Zorn und nichts ist mir unmöglich. Ich komme sogar mit diesem und mit jenem und mit Robias Ziel. Nichts kann mich aufhalten, mein Reich zu bauen. Und der Satz hört auf, ich überlasse meine Ehre keinem anderen. Das klingt im ersten Moment fast ein bisschen wie Eifersucht. So im negativen Sinn. Aber ich denke jetzt mal an meine Ehe. Wenn ich zu meiner Frau, der Bettina, sagen, ich teile dich mit niemandem, dann ist das keine Arroganz von mir. Das ist einfach die Sprache der Liebe. Genauso meint es auch Gott hier. Er ist nicht eifersüchtig, weil er unsicher wäre oder Bestätigung von uns Menschen braucht. Er ist eifersüchtig, weil er uns liebt und eine Beziehung will, die nicht geteilt wird. Wie viele God-Stories liegen gerade in dir drin, die du noch nie erzählt hast? Wie viele von denen greifen Gottes Ehre auf? Wo du merkst, trotzdem ist er mit mir unterwegs. Hier hat der Grund gehabt, auf mich zornig zu sein. Er ist aber nicht, er hat es gut gemeint. Hier war er geduldig mit mir. Hier macht es gnädig mit mir, obwohl ich es nicht verdient habe. Gott hat entschieden, seine Motive nicht für sich zu behalten. Und darum sind die Texte so schön, weil wir erkennen die tiefsten Motive, wieso Gott ist, wie er ist. Er hat nichts für sich zurückgehalten. Wenn wir das heute auch nicht tun und einander erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Diese Linie, Gottes Ehre und unsere Rettung gehören zusammen. Sie zieht sich auch weiter bis zum Kreuz, bis zum Gipfelkreuz. Kurz bevor Jesus stirbt, betet er, Vater, rette mich. Nein, das betet er natürlich nicht. Er betet, Vater, verherrliche deinen Namen, Johannes 12. Und genau die gleiche Idee wie im Jesaja 48 ist auch hier. Nur jetzt am Kreuz, in letzter Konsequenz. Das Kreuz ist der Ort, an dem beides gleichzeitig geschieht, was wir in Jesaja 48 schon gesehen haben. Gottes Zorn wird nicht einfach ignoriert, sondern breit. Oder zügelt. Der ganze zügelte Zorn wird hier losgelassen und entladet sich ohne Hindernis auf seinen unschuldigen Sohn. Wie schlimm das für ihn war, kann man es fast nicht vorstellen. Am Kreuz wird gleichzeitig aber auch seine Ehre sichtbar gemacht. Nicht trotz seinem Leiden, sondern gerade durch sein Leiden. Der Glutopf aus dem Vers 10 und hier am Kreuz bei Jesus. Eine der tiefsten Bedeutungen. Und was passiert mit seinen Jüngern, die das alles wie mitbekommen? Sie erleben genau das, was Jesaja angekündigt hat. Rettung, die sie nicht verdient haben. Und ihre Reaktion ist bedeutungsvoll. Sie halten nicht einfach still. Petrus und Johannes sagen später vor Gericht unter Druck. Und wir wissen, es gibt böse Konsequenzen. Wir können es ja gar nicht lassen. Wir können gar nicht unterlassen, über das zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben, Apostelgeschichte 24. Und die sind mit mir einig. Sie sagen nicht, oh, wir sollten jetzt davor reden. Oh, ich sollte jetzt auch noch dort etwas sagen. Sondern sie können gar nicht anders. Sie können nicht anders, als Gott Ehre geben für seinen zügelten Zorn, für seine Hingabe und für seinen Sieg, der auf der ganzen Weltbühne sichtbar wird. Und das ist die Bewegung, die in Jesaja 48 in uns vielleicht sich auslösen darf. Vom Staunen hin zum Weiterverzählen. Genau wie der Petrus und der Johannes, sie haben gar nicht anders können, als weiter zu zeigen, was sie erlebt und gesehen haben. Und das Schöne daran ist, es ist keine grosse Aufgabe, es ist kein Programm, es ist keine Verpflichtung, sondern es fährt im Kleinen an. In der Nähe von Gott. Im Bewusstwerden. Wo zügelt Gott vielleicht seinen Zorn mir gegenüber? Und dann geht es weiter. Beim Gespräch, beim Kaffee. Und die Erfahrung sehen, wie gross und gnädig Gott ist und wieso dass er so ist, wie er ist. Wir sind jetzt oben auf diesen 4000 Meter. Der letzte, steilste Hang liegt gerade hinter uns, Vers 9, 10 und 11. haben es in sich gehabt und jetzt an dem Gipfelkreuz, wo vielleicht der Atem noch etwas schwerfällt, schauen wir zurück auf das, was wir gesehen haben. Ein Gott, der seinen Zorn zügelt. Nicht aus Schwäche, sondern aus der Selbstbeherrschung, die uns zugutekommt. Ein Gott, der uns zumindest im Glutofen annimmt, unfertig, mit sichtbaren und unsichtbaren Schlacken. Und ein Gott, der uns seine tiefsten Motive zeigt. Er rettet alleine um seines Namens willen. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil seine Ehre und unsere Rettung an der gleichen Sache hängen. Das ist die Aussicht, wenn man von dem Gipfel oben steht. Und ehrlich gesagt, bei so einer Aussicht bleibt einem vielleicht nichts anderes übrig, als einfach zu staunen. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Wir kommen mit einem Anbetungslied, das wir schon gesungen haben vor Gott. Und wir wollen ihm genau für das danken, was wir jetzt gesehen haben, vielleicht auch erfahren haben. Seine Gnade, seine Geduld, seine Ehre, die er nicht für sich behalten tut. Und was wir von dem Gipfel mitnehmen für nachher, beim Kaffee und Kuchen oder Cake, er erzählt einander vielleicht einfach von eurer eigenen Geschichte, die ihr mit dem Gott erlebt habt. Wir genießen einfach einen Moment von der Ruhe, von der Stille, wo wir uns überlegen, hey, wo habe ich vielleicht persönlich erlebt, wo Gott seinen Zorn zügelt? Wo erlebe ich seine Größe in meinem Alltag? Und dann singen wir das Lied. Dir gebührt die Ehre.